Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Bereich Handel, der Mode, Telekommunikation, den Technologiepartnern, dem Energiewesen und unsere Partnerschaft noch in der Schweiz. Heute zu Gast ein Pionier des deutschen E-Commerce, Markus Fuchshofen. Und für die Hörer, die ihn noch nicht kennen, wird er sich gleich vorstellen. Erst einmal herzlich willkommen, lieber Markus.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Super. Ich habe es ja schon gesagt. Vielleicht stellst du dich einfach mal in kurzen Worten vor. Ich habe gesagt, du bist einer der Pioniere des E-Commerce und das hat ja seinen Grund.
Ja, nein, also genau, das Thema begleitet mich jetzt schon sehr, sehr lange und Pionier ist auf jeden Fall schon, es klingt ganz gut, es klingt besser wie Dinosaurier oder andere Dinge, wenn man die Dinge schon sehr, sehr lange macht. Aber ja, daran liegen auch eine ganze Menge Vorteile. Aber zurück zu meiner Vorstellung. Ja, also ich bin jetzt seit vielen Jahren mit dem Thema E-Commerce berührt, vertraut und verantworte es zu großen Teilen. Also gestartet hat das Ganze 1997 im Rahmen einer Initiative bei der Otto-Gruppe. Und ich war damals selber erst ungefähr ein Jahr lang als Berufseinsteiger. Ich habe vorher in Münster studiert, Marketing, und bin dann zur Otto-Gruppe, beziehungsweise genauer gesagt zur Modemarke Bonprix gestoßen. Und damals zu dem Zeitpunkt war das natürlich noch ein, ich sag mal, kataloggetriebenes Distanzhandelsmodell. Und ja, durfte sozusagen wirklich von Stunde Null an das Thema E-Commerce mit begleiten. Und da gibt es natürlich viele Phasen. Und es ist wirklich so, am Anfang waren es natürlich wirklich sehr, sehr viele Pionierarbeit. Also es müssen Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Und das ist natürlich eine lange Reise. Und ja, ich durfte die in verschiedenen Funktionen begleiten. Also erstmal so als Projektleiter. Später dann habe ich mich so ein bisschen die Karriereleiter nach oben gearbeitet. Und heute bin ich einer der 4 Geschäftsführer bei Bonprix und verantworte eben unter anderem alle Bereiche, was das Thema Marketing angeht, also von der Marke selber über das Performance-Marketing, aber auch eben, und das ist das, was es immer interessant macht, ich sag mal, das E, das Elektronische und den Commerce-Teil zusammenzubringen, sozusagen auch den Technologie-Stack, den Front der Technologie-Stack von Bonprix, also die Touchpoints und auch einen der, ja, großen Märkte, weil ich es immer wichtig fand, dass man nicht nur technologisch irgendwelche Dinge, ich sag mal, sich ausdenkt, sondern dass man sie auch zur Anwendung bringen kann und auch verantwortet, was man da sich ausgedacht hat. Deswegen war es mir immer wichtig, auch eine Verantwortung für eine Region zu haben. Deutschland ist unser Heimatmarkt und einer von unseren vielen Märkten und ein Kollege von mir, der Richard Gottwald, der verantwortet die anderen Märkte.
Du bist ja 25 Jahre bei Bonprix und hast eine Menge gesehen. Also ich würde gerne einfach mal auch diese Journey gleich mal mit dir beleuchten, welche Meilensteine du erlebt hast, was so zentrale Momente in der Entwicklung eures Business waren. Aber mal ganz zurück, 1995, du bist im Controlling eingestiegen, 97 sagst du, habt ihr angefangen, das ganze Thema E-Commerce zu entwickeln. Was war der Impulsgeber? Ich erinnere mich selber noch mit 27, als ich in die Industrie eingestiegen war, 97, dass das wirklich noch wirklich sehr, sehr early stage war. Ja, 2000 ging es ja so los in der Breite. Was hat dir damals als Katalogversandhändler den Impuls gegeben?
Ja, also für mich persönlich war dieser Impuls, dass dieses Thema Distanzhandel per Katalog, das war erstmal grundsätzlich schon eine sehr faszinierende Sache zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte immer so ein bisschen so einen Bauchgrummeln dabei, wenn ich mir die Prozesse angeguckt habe und gedacht habe, wie das Ganze funktioniert. Habe immer gedacht, irgendwie die Idee ist klasse, aber es ist irgendwie nicht das richtige Medium. Und damit meine ich nicht, dass Kataloge falsch sind und bis heute setzen wir sehr, sehr gut Kataloge ein, aber es gab eine ganze Menge Nachteile, die aus diesem Medium-Katalog entstanden. Wenn man sich vorstellt, auch damals der Otto-Versand, ein riesengroßes Big Book, ne, von über 1300 Seiten, das man erstellen musste. Es gab Redaktionsschlüsse und dann war das Ganze nicht mehr veränderbar. Und auf der anderen Seite tauchte eben das Internet auf. Ne? Also im Studium habe ich das so am Rande noch mitbekommen und mich hat das immer total fasziniert. Und meine erste Aussage zu dem Thema war damals in der Projektgruppe, ja, das Thema Internet wird die traditionellen Nachteile des Distanzhandels beseitigen. Mhm. Auf einmal wird es interaktiv, man kann Dinge veränderlichen und
agiler.
Und Pri hatte immer schon da gute Ideen und insofern war es, habe ich nur gedacht, die DNA von Bonprix war schon die richtige, weil wir haben im Katalog auch schon viel verändert. Wir hatten so ein lernendes Prinzip. Und dann habe ich gedacht, wenn man das jetzt mit dem Thema online kombinieren würde, dann könnte da was ganz Besonderes draus werden.
Ihr habt damals 1995, wenn ich korrekt informiert bin, mit 10 Mitarbeitern und einem 32-seitigen Katalog gestartet. Wo steht ihr jetzt heute auch im Kontext der Internationalisierung? Ihr seid ja international aufgestellt.
Ja, wir sind heute, also Bonprix selber, die ersten Jahre, also gestartet ist Bonprix noch früher, ne? Also dann die Jahre, auf die jetzt du verweist, sind die Jahre, wo dann, ja, wie gesagt, ich selber angefangen habe, da zu arbeiten. Ab 97 waren wir dann live mit dem Internet, mit dem ersten Online-Auftritt. Aber Bonprix selber war erstmal ein deutschsprachiges Konzept, also was im deutschsprachigen Raum entstanden ist, aber dann sofort ganz schnell internationalisiert worden ist. Und das ist eben auch eine unserer großen Stärken. Also wir sind in, ja, ich sag mal, rund 30 Ländern unterwegs und das hat natürlich uns auch ganz stark geprägt und ist eine große Stärke von uns heute. Und über die Jahre hinweg haben sich dann eben, kamen immer wieder neue Länder hinzu und parallel zu diesem Länderhochfahren kam natürlich eben auch dann so die digitale Transformation, wo wir immer mehr Elemente dazugelernt haben, um heute zu einer ja letztlich ja digital getriebenen Company geworden zu sein.
Und was waren da so Meilensteine? Gibt es da bestimmte zentrale Themen, die dich in den letzten 10 Jahren begleitet haben?
Ja, es gab natürlich, also ich sag mal, es gab diese, ja, diese erste Phase, diese Pionierphase, wo man viel ausprobiert hat, wo man erstmal überhaupt so Grundvoraussetzungen, wir reden heute immer viel so von Fundament geschaffen hat. Also zum Beispiel zum Start hin, da waren wir damals alle sehr stolz drauf, hatten wir schon eine wirkliche Schnittstelle zwischen dem Online-Auftritt und dem Backend. Und das klingt heute total normal, ne, wenn wir heute alle über Microservices und APIs sprechen und so weiter. Aber damals war es eben so, dass viele noch einfach, dass da der Auftragseingang per E-Mail war. Ne? Man hatte eine Webseite und am Ende kam dann nur eine E-Mail raus. Und das hatten wir zum Beispiel zum Start. Also, und das war viel, wie gesagt, infrastrukturelle Arbeit oder alleine die Katalogproduktion aufzubauen. Also von einer Katalogproduktion, wo wir schon bereits Bilder hatten für den Katalog, das für eine Online-Produktion nutzen zu können. Ne? Da waren viele solche Elemente, um überhaupt erstmal Fundament zu schaffen.
Und wenn ich das richtig sehe, guck mal, ihr habt ja 1997 mit der ersten Website angefangen mit dem ersten Webshop. 2011 kam dann die erste mobile Lösung, der Webshop und Auftritt für Handys und Tablets. 2016 Bonprix App. Und in Zukunft erwarten wir hier künstliche Intelligenz für Prognosen, so Tools und Größenrechner ab der Januar-Kollektion, wenn ich hier korrekt informiert bin. Und da merkt man ja, dass zwischen 97 bis 2011 scheinbar eine hohe Experimentierphase war und dann geht's wirklich mit Schlag auf Schlag mit Plattformlösungen weiter und die Innovationsdichte steigt. Ist da eine Art Zeitraffer entstanden? Ist es das Nutzungsverhalten der Konsumenten, was sich verändert hat? Was hat es so angetrieben? Oder ist es einfach eine interne Agilität, die ihr da gewonnen habt?
Ja, ich denke, also ich glaube wirklich, dass das Thema E-Commerce hat über diese Jahre eine extreme Professionalisierung auch erfahren. Also wir mussten diese Strukturen aufbauen. Ich selber, wie gesagt, bin Kaufmann und bringe Commerce mit dem E zusammen. Das E hat mich immer fasziniert und gereizt. Und deswegen habe ich damals auch sofort gesagt, das ist ein Thema, dass ich mich gerne annehmen würde. Aber wir haben immer mehr gute Leute auch hineingeholt ins Unternehmen und die haben natürlich alle ihren Fußabdruck irgendwo hinterlassen und geholfen, die Themen aufzubauen. Also nehmen wir mal so ein Beispiel wie Online-Marketing, was wir früher im ersten Schritt mal, 2003, glaube ich, war ungefähr der Startpunkt von Online-Marketing. Und dann haben wir es natürlich auch erstmal in so einem Agenturmodell betrieben. Dann haben wir Leute ins Unternehmen reingeholt, die haben gesagt, komm, lass uns das mehr im Inhousing machen. Haben wir uns auf diese Reise bewegen. Insofern hat sich immer irgendwo Dinge, ich sag mal, verbessert, professionalisiert und insofern auf der einen Seite natürlich immer die Kunden haben natürlich auch irgendwo immer mit eine ich sag mal, die Schlagzahl dabei mit auch weiter erhöht. Aber ich glaube, dass es schon sehr, sehr stark eine interne Veränderung war und Professionalisierung. Und man sieht es eben auch alleine an der Anzahl der Menschen, die wir im Laufe der Zeit und der Spezialisierung, die da sozusagen zu uns gekommen sind. So am Anfang, wie gesagt, hat's vielleicht gereicht, dass ich als BWLer da noch irgendwo mit einer Affinität zum E eine große Meinung vielleicht zu gewissen Themen hatte. Und heute haben wir Tracking-Spezialisten, Business-Analysten, wir haben Webdesigner, UX und solche Dinge. Und wir haben also sehr stark auch ähnlich wie ich es gerade im Online-Marketing beschrieben habe, wirklich diesen Inhousing-Pfad dann auch übernommen. Also weg von reinen Agenturmodellen hin zu heute sehr viel stärker Inhousing, aber auch eben weiterhin auch noch hybride Modelle, wo wir auch immer noch partnerschaftlich mit vielen externen Partnern zusammenarbeiten.
Zum Thema Marketing bei Bonprix. Auf welchen Säulen baut das Marketing von Bonprix grundsätzlich auf? Was sind eure Prinzipien? Was sind Hauptkanäle?
Ja, die Hauptkanäle haben sich natürlich, sag ich mal, im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. Also unser Stammkanal ist natürlich das Thema Katalog. Und Katalog ist eben wichtig, dass die Rolle ist, es ist ein Marketingkanal. Früher haben wir viel zu schnell natürlich gedacht, das ist das große Ganze, ne, weil alles dort stattgefunden hat, ne? Also wir hatten nur den Katalog.
Als Commerce-Lösung halt, ne?
Ja, ne? Ja, also ja. Es war letztlich da, man hat das war Single-Channel-Marketing über diesen Katalog. Und eine Maxime, würde ich erstmal sagen, ist grundsätzlich die, dass wir versuchen, auf möglichst vielen Marketingkanälen auch eben aktiv zu sein. Und dass es für uns immer wieder dann Wachstum gab, wenn wir es geschafft haben, einen weiteren Marketingkanal für uns komplett zu erschließen in einer wirtschaftlichen Form. Ja. Und insofern ist uns erstmal im Grunde genommen jeder Kanal grundsätzlich gleich lieb, wohl wissend, dass wir eben im Laufe der Jahre einen großen Weg hatten und von den hohen Kataloginvestments eben viel stärker in die Online-Welt hineinzutauchen und die hochzufahren.
Also wenn ihr von Kanal zu Kanal expandiert, was ich so organisch als Entwicklung total nachvollziehbar finde, wie geht ihr denn mit der Ganzhaftigkeit jetzt um? Also wie geht ihr quasi mit dem Thema der Customer Journey um? Wie bewertet ihr bestimmte Kanäle in der in der Zusammenwirkung, das ganze Thema Attribution Modeling? Wie seht ihr das?
Also genauso wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind eine Zeit lang wirklich von Kanal zu Kanal vorgegangen. Wir haben also immer weitere Kanäle hinzugefügt und haben dadurch Wachstum generiert. Mhm. Und natürlich kam dann vor ein paar Jahren der Zeitpunkt, wo man merkte, ja, das ist immer jeweils auf dem einzelnen Kanal, funktioniert das ganz gut. Das sind sicherlich lokale Optima, aber es ist kein globales Optimum über die einzelnen Kanäle hinweg. Insofern kam dann die Notwendigkeit sehr, sehr stark, sich mit dem Thema Customer Journey zu nicht mehr aus einer Kanalperspektive darauf zu schauen, sondern aus einer Kundenperspektive. Und dementsprechend haben wir dann auch, und das war dann auch, aber auch eine Inhousing-Leistung, dass wir unser eigenes dynamisches Attributionsmodell aufgebaut haben. Zumindest mal für die ganzen Online-Kanäle haben wir das und können dort heute viel stärker statistisch sauber eine vernünftige Attribution den einzelnen Kanälen zuweisen und haben daraufhin, sage ich mal, unsere Marketingkanäle deutlich optimiert, weil natürlich wie immer, dass man das so kennt, dass viele Kanäle liefern Assist, einige Kanäle liefern dann die Tore und das mussten wir über die Jahre auch lernen und haben auch, wie gesagt, da festgestellt, dass wir an vielen Stellen immer gerade kurz vorm Tor doch eine ganze Menge Doppelinvestments haben.
Durch diese langjährige Forschung und das Betreiben von Attribution Modeling, gab es da Überraschungen, kontraintuitive Erkenntnisse, die dann auf Daten beruhen?
Ja, also ich sag mal so, was wir am Anfang, also wir sind relativ spät, also gefühlt für uns jetzt aus unserer Perspektive spät, also selbstkritisch zu dem Thema gekommen, weil wir hatten natürlich am Anfang so ein bisschen die Thematik, dass wir doch mit dem Thema Mode und in den Preispunkten, wo wir Mode verkaufen, dass wir gar nicht so lange Journeys hatten und gesagt haben, wenn ich jetzt einen Kühlschrank kaufe, dann beschäftige ich vielleicht mal mehrere Wochen oder so damit mit diesem Kauf und insofern hatten wir gedacht, dass das für uns gar nicht so ein großes Thema ist. Aber wir haben dann eben dann doch festgestellt, dass auch bei unseren Kaufketten sozusagen, die wir haben, oder Marketingketten, dass das doch ein großes Thema ist. Und auch insbesondere durch diesen Wechsel zwischen Desktop und Mobile, also gerade in dieser Phase, die vielleicht jetzt inzwischen schon auch wieder ein Stück vorüber ist, weil die Leute deutlich stärker eben mobil unterwegs sind und nicht mehr das Device so häufig wechseln, haben wir einfach festgestellt, dass da doch viel mehr Potenzial war, als wir uns das ursprünglich gedacht hatten.
Ja. Welche Rolle spielt dann speziell in diesem Kontext von unseren Plattformen aus mal betrachtet Instagram in Richtung Kommunikation und Inspiration?
Ja, das ist natürlich, ich finde, für das ganze Thema Mode ist das Thema Bild natürlich ein unheimlich wichtiges Element. Mhm. Und wenn man jetzt mal in die Anfänge des Internets zurückgeht und am Anfang man hat auf Google geguckt und hatte da im Grunde genommen in den ersten Jahren eine reine Textwüste. Und insofern ist Mode verkauft sich eben über Bilder. Und insofern sind solche Kanäle, wie Facebook sie anbietet, wie Instagram, die deutlich bildgewaltiger sind, das sind für uns unheimlich wichtige Möglichkeiten, um unsere Produkte gut darzustellen. Das Ganze in einer, ich sag mal, wirtschaftlichen Form zu tun, also das Ganze auch entlang einer Customer Journey richtig einzuwerten, das ist immer noch eine große Herausforderung. Also das, was wir heute in Summe bei Facebook, ich sag mal, erreichen, ist ja, Facebook ist einer unserer größten Marketingkanäle. Du hast vorhin ja auch gefragt, was sind die großen Kanäle? Und ich habe mit dem Katalog begonnen. Facebook ist einer unserer größten Kanäle, wenn ich in Summe sehe. Aber innerhalb von Facebook würde ich schon denken, dass wir eigentlich bei Instagram noch mehr Chancen hätten. Aber es ist eben auch dann immer wieder die Herausforderung, dafür auch wirklich diesen geeigneten Content zu liefern. Ja? Und das Thema, also nativer Content, überhaupt Content über die vielen Touchpoints zu generieren, das ist nach wie vor, stellt das unsere Organisation vor eine Menge Herausforderungen, da also einen konsistenten Auftritt zu erzeugen und eine richtige Mischung zwischen nativ, aber auch, was das Thema Kosten optimal
Wirtschaftlichkeit
bedeutet. Wirtschaftlichkeit, das ist halt ein Spagat und da finde ich, können wir noch sicherlich noch ein Stück besser werden.
Ja, ich glaube, das ist auch eine der zentralen Fragestellungen in der Diskussion mit verschiedensten Industriepartnern und Vertretern. Wie gehen wir mit der Contentproduktion um? Weil die Mediennutzung einfach so schnell geworden ist. Die Bildfrequenz oder die Inspirationsfrequenz, die erwartet wird. Und auch die Zeitachse oder das Zeitfenster, in dem Creatives sich abnutzen. Das ist von steigender Dynamik für viele Partner. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung wirklich, speziell in der Mode ist, ja, aber auch für alle anderen Branchen auch gilt. Welche Strategie verfolgt ihr? Wie hat sich Medienproduktion oder Contentproduktion und das Storytelling bei euch entwickelt, strukturell? Wie geht ihr damit um?
Also, das ist eine Herausforderung, die wir seit vielen Jahren kennen. Wie gesagt, wir kommen ja aus so einem einfachen Modell, wo wir eben nur für einen Kanal Bilder gemacht haben. Und da waren auch viele Rollen, waren dann auch in einer Hand. Und wenn ich, wie gesagt, nur für einen Kanal sowas mache, dann ist es relativ klar, ich kenne die Mechaniken, ich weiß, welche Bildwelten ich brauche. Es ist ein eigener Touchpoint. Der eigene Touchpoint war eben nur der Katalog. Wenn ich jetzt die ganzen Marketingkanäle sehe und diese Abnutzungserscheinung und, dann habe ich ganz andere Taktgeber, ich habe ganz andere Frequenzen, die notwendig sind. Und wir haben erstmal natürlich im ersten Schritt mal mit unseren eigenen Kanälen, unseren eigenen Touchpoints begonnen. Das war dann der Bereich Online-Shop, wo wir einfach die Chance genutzt haben, in diesem Medium deutlich mehr Bildmaterial zu zeigen. Weil wir sind im Distanzhandel. Distanzhandel heißt ja, ich muss irgendwo über die Distanz einem Kunden, einer Kundin das Produkt näher bringen. Und deswegen brauche ich einfach schon mal viel, viel mehr Material. So, das war so eine erste Phase. Und dann kam die nächste Phase, war dann eigentlich so, dass es nicht nur um die eigenen Touchpoints ging, sondern auch die Touchpoints, wie zum Beispiel einer eurer Touchpoints, wie also Instagram. Das heißt, ich musste dann zudem auch eine Contentproduktion liefern, die, wo ich sag letztlich mal andere Firmen den Rahmen setzen und sagen, ja, guck mal, so sieht Instagram aus. Das ist das, die Art und Weise, wie man dort Produkte inszeniert oder Stories inszeniert, Storytelling. Mhm. Und auf die muss man sich dann eben auch einlassen. Und was wir jetzt in den letzten Jahren stark gemacht haben, dass wir uns auch wirklich organisatorisch dann neu bei uns aufgestellt haben, also dass wir die Rollen neu definiert haben, was macht bei uns der Einkauf, der Product Owner, die Produkte kreieren, versus unserer Brand and Content Direction, das sind der Bereich, der eben wirklich die Content-Produktion dann einleitet und die dann eben nicht mehr nur aus einer Brille von einigen wenigen Touchpoints, sondern aus vielen Touchpoints macht und dabei trotzdem dann eben das Thema Wirtschaftlichkeit, was wir schon vorhin hatten, dass das weiterhin gewährleistet ist. Und das ist schon eine große organisatorische Veränderung gewesen, die wir, ja, wie gesagt, seit ungefähr 3 bis 4 Jahren haben wir diesen großen Schritt nochmal eingeleitet.
Aber das ist eine komplette Inhousing-Lösung oder habt ihr noch externe Partnerschaften?
Wir haben auch noch externe Partnerschaften. Das heißt, was wir vor allem in-house, ich sag mal, lösen, ist eher so das ganze Thema Planung und Vorbereitung von solchen Dingen. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Agenturen noch, die für uns dann Produktion machen, durchführen. Und aber in der Logik, in der wir das vorgeben, dann den Content abliefern, aber auch, ich sag mal, Content Pools, die wir anlegen, wo diese Daten hineinkommen in einer gewissen Struktur, so dass wir eben auch natürlich heute sehr stark eben datenbankgestützt, einerseits Kataloge, aber auch natürlich unseren Webshop und eben die anderen Touchpoints versorgen können.
Hat sich durch die Pandemie in der Art und Weise, wie inszeniert, etwas verändert?
Ja, eine ganze Menge, weil wenn man jetzt mal auf die Anfänge der Pandemie zurückguckt, dann waren wir relativ schnell ja in einem kompletten Lockdown, wir waren bei Reiseverboten, das heißt Models konnten nicht mehr reisen, teilweise durfte eine Stylistin nicht mehr einem Model die Haare sozusagen stylen und kein Make-up mehr anbringen. Und insofern haben wir dann verschiedene andere Formate ausprobiert und wie man immer so schön sagt, so Not macht erfinderisch. Und wir haben dann eben wirklich versucht, den Models teilweise selber, sie sich fotografieren zu lassen. Teilweise gab es dann vielleicht auch mal Situationen, wo in einem Haushalt dann vielleicht auch ein Fotograf mit dabei war. Und wir haben sehr stark so, wie wir das so bezeichnet haben, sehr stark lebensnahen Content erzeugt. Also wir sind halt nicht mehr
Klossi.
Nach Mallorca, nach Miami oder wo auch immer hingeflogen, sondern es wurde dann viel in Hamburg auch fotografiert. Und wir waren selber von den Ergebnissen sehr positiv überrascht. Und es ist immer eine Balance zwischen Inspiration, die du ja auch geben willst. Du willst ja nicht etwas zeigen, so wie es genau ist. Du möchtest ja schon ein leicht überhöhtes, wenn aber auch erreichbares Bild für die Kundin kreieren. Und das muss dir immer gelingen. Aber wir fanden, dass dass diese Dinge, die wir dort gemacht haben, dass das sehr, sehr positiv war. Und wir schauen uns auch sehr, sehr gut jetzt gerade auch noch im Rahmen von Marktforschung, wie weit wir diese Konzepte weiterfahren. Wir glauben auch, dass es viel besser auch für uns als Marke passt. Also dass es ein sehr viel authentischeres Bild gibt. Aber wie gesagt, es muss eben auch die Inspiration, spielt auch eine große Rolle dabei weiterhin.
Wie seht ihr da die Entwicklung fürs nächste Jahr? Siehst du da Risiken oder Opportunitäten?
Ja, ich sag mal, aktuell sind wir wieder eher in einer Situation, wo wir wieder Schwierigkeiten haben. Also das Thema Reisen ist weiterhin jetzt auch wieder eher schwieriger und eingeschränkt. Also ich glaube einfach, dass das uns weiter noch eine ganze Zeit begleiten wird. Aber das Gute ist, wie gesagt, wir haben jetzt Konzepte dafür entwickelt und wir müssen zum Beispiel jetzt nicht im Extremfall, teilweise haben wir nur zum Beispiel noch mit gelegter Ware arbeiten können, gar nicht ohne Model. Das halte ich weiterhin für die Präsentation von Mode. Das ist möglich, aber am Modell wirkt Mode einfach viel, viel schöner. Also das ist schon unser Konzept, dass wir versuchen schon die Ware so darzustellen. Aber ja, wir werden sehen, was die Zeit jetzt bringt.
Wir hatten im Oktober den sogenannten Instagram Month. Und da haben wir viel mit Creatern und Influencern gesprochen. Ist das ein Thema für euch, das relevant ist? Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist die Möglichkeit, nicht nur selber Content zu kreieren, sondern User-Generated Content oder Content von anderen Kreatoren zu nutzen, finde ich, ist eine unheimlich interessante Opportunität. Und wir testen gerade in Polen, auf unserer Plattform dort, testen wir gerade Formate von User-Generated Content. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Abhängigkeit, was Rechte und solche Dinge angeht. Aber ich finde es eine sehr, auch dort eine sehr inspirierende Form, weil man natürlich so eher so, man, ich sag mal, das, was wir tun, ist ja sehr systematisch zu zeigen, ein Produkt von vorne, von hinten auf ein paar Details zu gehen. Aber was ein User daraus macht und wie ein User das stylt, das ist ja auch das Schöne an Mode, dass jeder so seine eigene Projektionsfläche nutzen kann. Also Mode ist ja nicht 0 und 1. Mode ist eine Sache von, ja, wie kreiere ich mein Outfit, wie kombiniere ich das? Und das sind natürlich die Möglichkeiten ganz groß und weit. Und insofern sind Menschen, die damit gut oder kreativ umgehen, das macht eine Plattform sehr, sehr lebendig. Und da werden wir ganz sicher in der Zukunft mehr solchen Content auch auf Bonprix auf unserer Plattform sehen, aber auch eben Kanäle nutzen, wo solcher Content erzeugt wird.
Das wird spannend. Genauso spannend finde ich euer Konzept zu Fashion Connect, also das ganze Thema Retail neu zu denken mit dem Pilotstore Fashion Connect in Hamburg.
Ja.
Ja, das ist natürlich jetzt gerade beim Lockdown und der Pandemie eine gute Frage, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Aber was waren die bewegenden Gedanken? Wie siehst du Multichannel sich entwickeln?
Wir hatten dann eine Idee und die Idee war die folgende, zu sagen, was wäre denn, wenn wir einen Laden, einen Retail-Store, wenn wir ihn sehen würden wie eine App, also einfach wie ein Touchpoint zu unserer Commerce-Infrastruktur, also wo verschiedene Assets drin sind. Ne? Wir hatten vorhin über Content und Bilder schon gesprochen, wir haben aber auch Dynamic Pricing, wir haben viele Dinge, die dort drin sind. Was wäre, wenn das so wäre? Das finde ich ein schlüssellos, wäre darauf zu schauen. Das war so eine interne Betrachtungsweise. Was wir dann aber vor allem gemacht haben, wir haben viel von dem, was wir gelernt haben bei der digitalen Produktentwicklung, also im Bereich User Experience, wir haben einfach die Leute gefragt, was ist heute im Bereich Retail, was sind Herausforderungen? Wo sind Dinge nicht gut gelöst? Was müsste besser sein, um euch mehr Spaß beim stationären Einkauf sozusagen zu geben? Und dann sind wir sehr stark eingestiegen und es kamen dann mehrere Effekte raus. Also die Leute haben gesagt, die Showrooms sind überfüllt, es ist zu viel Ware da drin. Ich muss hinterher anstehen, wenn ich in die Umkleide gehe und wenn ich dann bezahlen, muss ich auch nochmal anstehen. Und das waren so Punkte, die aus der User-Perspektive zurückkamen. Und wir haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir das sozusagen zusammen? Und können wir da irgendwo eine neue Form des Shoppings kreieren? Und daraus ist letztlich dieser Store entstanden, den du heute in der Mönckebergstraße siehst.
Also mit dem Anspruch, die User-Experience, die Kunden-Experience einfach zu verbessern. Und was sind die Erfahrungen?
Dabei eben digitale Verfahren zu nutzen. Ne? Also digitales, erweitern, augmented Shopping sozusagen zu kreieren. Das war die Idee.
Wird die Idee skalieren? Was sind eure Erfahrungswerte?
Also ist es natürlich so, also erstmal, das, was wir dort haben, ist wirklich noch ein F&E. Ne? Wir haben einen Shop erzeugt und wir sehen auf der einen Seite Leute, die völlig begeistert dort herauskommen und sagen, das ist die beste Einkaufserfahrung, die sie je gemacht haben. Insbesondere die Kabine wird gelobt, weil wir auf größere Kabinen gesetzt haben, weil man verschiedene Lichtszenarien machen kann, weil man eben die Ware in die Kabine geliefert bekommt. Man trägt das nicht selber mehr über den Arm. Also es gibt eine ganze Menge, die kommen wirklich begeistert heraus. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass dieses Nutzenversprechen, was ich dort habe, dazu muss ich eben eine Hürde nehmen. Ich muss mich eben drauf einlassen und muss in diesem Fall, um diesen Store sozusagen bedienen zu können, muss ich die App herunterladen. Und da merken wir, dass viele Leute einfach auch per Zufall in den Laden hineinkommen. Die gehen die Mönckebergstraße lang, die sehen Bonprix, gehen dort hinein und sind nicht darauf vorbereitet, dass in dem Moment das so eine gewisse Hürde ist. Deswegen haben wir auch Leihdevices eingeführt. Und das ist so ein bisschen so der Punkt, an dem wir so stehen. Also wie schaffen wir diese Hürde am Anfang noch weiter abzusenken? Und definitiv arbeiten wir ja wirklich tagtäglich noch an diesem Store. Das war auch mir ein wichtiges Anliegen damals, als ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Store, dieser stationäre Store nicht ist wie jeder andere stationäre Store, sondern dass wir wirklich uns eine Update-Fähigkeit erhalten. Also dass wir den Store wirklich physikalisch verändern, aber auch 50%, sag ich mal, der Experience ist eben durch Software. Insofern können wir jede Woche Updates fahren und können neue Funktionalitäten draufschalten. Und erst wenn wir da nochmal jetzt wirklich ein grünes Licht sehen, das ist natürlich jetzt in Zeiten der Pandemie schwieriger geworden, aktuell weil natürlich einfach der Traffic auch, der Foot-Traffic ist einfach zusammengebrochen. Und, ja. Und das macht die Situation momentan nicht einfacher. Aber es ist ein Experiment. Und ich finde, es zeigt, wir haben unheimlich viel Positives von Kundenseite, auch von der Fachseite her. Aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, wir haben noch nicht den Reifegrad erreicht, zu sagen, so, jetzt machen wir 100 Stores auf.
Da bin ich gespannt. Also das ganze Thema Foot Traffic besorgt ja viele Partner, wie sich das entwickeln wird. Und hat ja auch einen positiven Impact gehabt. Wir haben oftmals in Dialogen halt auch ja das Statement gehört, der Covid hatte, die Pandemie hat als Zeitraffer fungiert. Ne? Und deshalb finde ich das so spannend. Also viele traditionelle Unternehmen sind jetzt halt digital aktiv geworden, E-Commerce aktiv geworden. Und versuchen jetzt halt auch aus dieser Richtung kommend die Integration zu betreiben und Richtung funktionierende Omnichannel-Systeme. Und ich habe es quasi umgedreht und bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Eine Information, die Zuhörer vielleicht nicht haben, ist, dass Markus ja auch Buchautor ist. Ja, du hast einen tollen Kapitel beigetragen zu dem Buch Build Brilliant Brands in Zusammenarbeit mit Nicola Mendelssohn. Und Nicola Mendelssohn, kurze Erklärung für die Zuhörer, das ist unsere Vice Presidentin EMEA. Und da geht es um Markenbildung und Markenführung. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Statement für zeitgemäßes Marketing. Und du hast beigesteuert mit dem Kapitel, warum der zentralisierte Marketingansatz der beste Weg ist, um Komplexität zu bekämpfen. Vielleicht kannst du einmal über dieses Kapitel und deine Grundsätze zu diesem Statement erläutern.
Ja, also das hat erstmal grundsätzlich mit unserem Modell auch eben von Bonprix zu tun. Du hast vorhin auch gefragt, ja, worauf basiert letztlich das Marketing oder Bonprix? Und ein Prinzip bei uns ist das Multiplikationsprinzip. Das heißt, wir versuchen im Einkauf zum Beispiel ist es so, wir haben einen zentralen Einkauf, der denkt natürlich europaweit, weltweit, wenn er Mode kreiert. Und wir setzen das dann in den Märkten ein. Und dieser Ansatz, der war nicht immer in den einzelnen Marketingstandorten von Beginn an vertreten. Und als wir dann angefangen haben, 2003 sozusagen das Marketing aufzubauen, E-Commerce-seitig, haben wir das zentral aufgebaut. Das heißt, also wir haben eine zentrale Marketingabteilung aufgebaut für das, was man vor allem erstmal zum Thema Performance Marketing versteht. Und die Beweggründe dafür waren vor allem natürlich am Anfang die, dass wir nicht so viel kritische Masse hatten an Menschen, um das Thema Online-Marketing voranzutreiben und dass wir vor allem aber sehr schnell lernen wollten. Und das hat sich eigentlich bis heute als das richtige Rezept erwiesen, weil die Veränderung in der Marketinglandschaft ist dynamisch und extrem schnell. Und die Frage ist ja auch dann immer wieder die, wie schaffe ich es dann wirklich, eine schnell lernende Organisation zu kreieren? Und nur wenn ich das sozusagen schaffe, dann schaffe ich es auch, diese nur kurzen Zeiträume, die ich habe, um irgendwas zu adaptieren, um das letztlich auch zu realisieren. Ne? Also ich brauche schnelles Lernen, um in den kurzen Zeitraum, die mir verbleiben, mich schnell adaptieren zu können.
Und das geht nur durch einen zentralisierten Ansatz? Oder wo ist genau diese Grenze zwischen local versus global? Viele sagen ja auch Glocal, das ist ja auch ein Begriff.
Glocal, ja.
Glocal, der auch von vielen verfolgt wird als Prinzip. Wo ist der Tipping Point? Wo ziehst du eine Linie, wo du sagst halt, okay, das ist die Freiheit trotzdem, die ein lokaler Markt und lokale Akteure und Teams brauchen?
Ja. Also ich habe da sicherlich einen sehr extremen Ansatz drauf, weil ich glaube einfach, dass ich nehme ein Beispiel. Also wir hatten vorhin über das Thema Customer Journey gesprochen. Ein dynamisches Attributionsmodell zu entwickeln. Für mich ist es erstmal grundsätzlich ist das Mathematik, ne? Also Statistik, Verfahren und so weiter. Das ist eine Sache, das hat nichts mit lokal zu tun. Also für mich gibt es da dann keinen lokalen Touch. Was es da dann gibt, sind lokale Signale. Das heißt also, ich muss von einem von einer Region diese Signale aufnehmen, um am Ende dann eine richtige Operation herzustellen. Aber so ein Modell zu bauen, ist erstmal extrem schwierig. Es ist höchst komplex und ich brauche dafür auch eine ganze Menge Fachexperten. Aber es würde überhaupt keinen Sinn machen, so ein Modell 2-3 Mal in verschiedenen Ländern aufzubauen.
Na klar.
Also so, und insofern, das zeigt einfach mal, und ich glaube, wir würden beide darüber einstimmen, dass ein Attributionsmodell heute eins der absoluten Kernvoraussetzungen ist, um in einem ja sehr stark auf viele Kanäle hinauslaufenden Marketingmix ein effizientes Marketing zu machen.
Absolut. Und das ist eine der größten Herausforderungen,
genau,
eine vernünftige Lösung zu finden und dann sogar noch offline zu verbinden. Ne?
Ja, genau. Idealerweise auch noch offline zu verbinden. Und das ist so ein dickes Brett, das bohrst du nicht zweimal. Ne?
Ich glaube auch persönlich aus den ganzen Gesprächen, sei es Händler oder tatsächlich auch Anbieter von Produkten und großen Marken, dass es die größten Baustellen sind und die größten Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Die Customer Journey hat sich extrem fragmentiert. Ja, wir haben noch keine übergreifende Lösungen. Und mein persönliches Gefühl ist, das wird auch noch dauern, bis wir die Technologien wirklich oder die Schnittstellen so verknüpft haben. Und ich denke mal, dass es verschiedene Lösungen geben wird. Ja, das eine werden statistische Modelle sein, das wird Media Mix Modeling sein. Das andere wird tatsächlich eine, wie auch immer, geartete Tracking-Lösung sein, die Data Privacy-konform ist, was ja auch in den zukünftigen Entwicklungen auch nicht vereinfacht werden wird. Ja, da sind wir, glaube ich, auf einer langen Reise. Das ganze Thema Attribution Modeling und dieser Fashion Connect Ansatz, ist das etwas, was ihr da auch quasi erproben wollt, oder ist das noch too far away, weil das ja noch ein experimenteller Ansatz ist?
Ja, aber das ist genau ein Punkt auch, ne? diesen Touchpoint, was ich vorhin geschrieben habe. Also wir tun so, als wenn dieser Store wie eine App ist. Wenn ich eine App, wenn ich die nutze, dann habe ich einen Kontaktpunkt mit dem User. Und wenn der User auf seiner Journey den nächsten Kontakt macht, sollte ich eigentlich irgendwo Informationen aus dem vorherigen Kontakt nutzen, um die Experience und maximal zu nutzen. Und das Gleiche gilt für diesen Store. Also wer diesen Store besucht hat und dort meinetwegen Artikel im Warenkorb hat liegen lassen, genau wie in einem Online-Store, dann haben wir diese Informationen und können diese Informationen auch nutzen. Und wir wollen das natürlich auch in unser Attributionssystem einbinden. Insofern ist dieser Store eben kein Offline-Store. Er ist zwar in der Offline-Welt, aber er ist connected.
Ja. Und dann macht der Name dann halt auch wieder für euch intern Sinn, nicht
nur. Absolut. Also in dem Store, also nur noch mal technisch. Ne? Technisch ist es so, wenn du den Store betrittst, wird genauso wie im Online-Shop eine Session angelegt. Wenn du mit dem Smartphone die Artikel scannst, werden diese Artikel erstmal einer Art von Warenkorb zugeordnet. Diesen Warenkorb kannst du dann in die Kabine dir geben lassen. Und damit haben wir genau die gleichen,
Datenstrukturen
aufgebaut wie im Online-Shop.
Ja.
Und dadurch schaffst du es eben auch, diese Connectivity auch wirklich hinzubekommen, eine echte, also auf so wirklich auf so einer absoluten Basisebene hast du gleiche Datenstrukturen aufgebaut. Exakt. Und damit kannst du eben auch eine Bewertung vornehmen und es ist ohne Friktion. Ne?
Ja, total. Wir arbeiten ja auch an friktions- oder reibungsfreien Lösungen. Ich glaube, Kanalbruch oder plattformbruchfrei ist schwierig. Also wir versuchen ja auch eine Integration herzustellen. Speziell Messaging spielt bei uns ja eine große Rolle. Facebook-Shops werden integrierte Lösungen sein. Ich glaube, dass da noch eine Menge vor uns liegt, was wir optimieren können, um die Consumer Experience einfach toller zu gestalten. Und ich finde es faszinierend, dass ihr da auch so konsequent mit der Nutzung von Daten nach vorne geht und die Customer Journey oder die Kundenperspektive da komplett im Auge behaltet. Du hast mal gesagt, Markus, das zitiere ich jetzt einfach mal, wer Segler ist, weiß, wenn sich der Wind ändert, muss man seine Segelstellung verändern.
Ja.
Ja? So, ich würde mal sagen, das ist so reagieren, aber auch gleichzeitig vorausschauendes Fahren, was ich da rein interpretiere. Von woher wird der Wind in Zukunft wehen? Was sind die großen Themen, die dich beschäftigen?
Ja, also ich glaube, also das mit dem Zitat meine ich eben vor allem, dass sich in der Welt, in der wir uns bewegen, mhm, gerade in dieser E-Commerce-Welt, die sich extrem schnell bewegt, aber auch eben dieser ganzen, der ganzen Retail-Landschaft, dass dort ständige Windveränderungen herrschen. Also es passiert so viel und ich finde eigentlich, dass Organisationen meistens ein bisschen Schwierigkeiten haben, dieses wahrzunehmen und ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Mhm. Und dass wirklich die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, dass die eben, ne, man schaut häufig zu sehr auf die eigenen Dinge, auf die eigenen Handlungen und nimmt gar nicht wahr, was da draußen passiert. Mhm. Und ich finde, es passiert eben so viel und deswegen muss man sehr gut reflektieren. So, das ist nochmal so ein bisschen, ne, woher komme ich da eigentlich? Mhm. Und so, und was sind jetzt die großen Veränderungen? Ich meine, wir erleben natürlich gerade einen extremen Shift Richtung Distanzhandel. Du hast vorhin das genannt mit dem Thema Zeitraffer. Mhm. Also Dinge, die sonst momentan jetzt über Jahre passiert werden, die passieren jetzt halt innerhalb von Monaten. Mhm. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Also das Zeitraffer läuft auch nicht überall gleich schnell. Also ich will mal ein Beispiel geben in Italien. Italien ist ein Markt. Über viele Jahre ist das ein Markt gewesen, wo wir festgestellt haben, dass die Kunden das Thema E-Commerce nicht so stark nutzen, wie hier mal gegen in den nordischen Ländern. Mhm. Ja, wahrscheinlich einfach zu viel Sonne, die da in den Bildschirm reinscheint. Mhm. Und gerade in diesem Markt war die Luft, also das Potenzial, mehr E-Commerce zu machen, besonders groß. Und das ist auch genau das, ist auch dann passiert. Das heißt, da sehen wir momentan die größten Zuwächse im Sinne von Channel Shift, dass die Menschen noch mehr online einkaufen. Mhm. Wogegen ein Markt wie die Niederlande, ein extrem reifer Markt, der reifste E-Commerce-Markt innerhalb von Europa aus unserer Perspektive, da war es eher dann so, dass die Störungen, die es auch gab, also in der Zustellung von Produkten vielleicht, auch Verfügbarkeit von Produkten, dass das die doch sehr anspruchsvollen holländischen Kunden auch teilweise vom Einkaufen auch wieder ein Stück abgehalten hat. Das heißt also, wir sehen, je nach Reifegrad, was das Thema Digitalisierung angeht, sehen wir unterschiedliche Potenziale. Mhm. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt vor allem stellen, ist, wenn da draußen so viel Potenzial ist, wie können wir das jetzt auch mit den Qualitätsansprüchen, die wir an uns haben, an unsere Ware, an unsere Lieferanten, wie können wir sozusagen für eine ausreichende Skalierung sorgen? Das ist eine etwas andere Situation als natürlich bei Plattformen, wo Ware gelistet wird. Wir kreieren unsere Mode, wie gesagt, selber und haben geprüfte Partner, mit denen wir die Ware nachhaltig versuchen zu produzieren. Das ist für uns jetzt eine große Frage, wie können wir dieser Skalierung und dem Anspruch dahinter, wie können wir dem gerecht werden? Aber grundsätzlich, nachdem jetzt in der Pandemie nicht jeder jetzt sofort daran gedacht hatte, in den ersten Monaten Kleidung einzukaufen, man war viel im Homeoffice, merken wir doch eine sehr starke Normalisierung der Nachfrage. Und die Frage ist, wie können wir uns jetzt für 2021 darauf gut vorbereiten, um dem auch gut begegnen zu können. Mhm.
Zum Abschluss des Gesprächs eine Frage an dich. Was können wir besser machen? Wie können wir euch besser als Partner unterstützen auf Produktebene? Was wären so Geschichten, wenn es ein Wunschkonzert gäbe, was ihr euch gerne wünschen würdet?
Ja, eins unserer Dauerthemen ist natürlich das Thema, immer wieder das Thema Datenschutz. Ne? Also das ist für uns ein großes Thema. Also ich glaube, wir sind alle sowohl bei Bonprix als auch bei Facebook, wir sind begeistert vom datengetriebenen Marketing. Und wir sehen auf der anderen Seite die große Verantwortung, die man damit sich trägt. Und wir haben eine Situation, wo wir viele Signale haben von unseren Kunden. Und Facebook hat auch viele Signale auf ihrer Plattform. Und idealerweise schaffen wir es natürlich, diese Signale miteinander auszutauschen, um dann für die Kunden einerseits eine gute Erfahrung zu haben, aber auch für uns einen wirtschaftlichen Einsatz von Marketinggeld zu erreichen. Und das, finde ich, ist weiterhin eine so der großen Herausforderungen, das hinzubekommen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite dieses Thema Inspiration. Also wie gut schaffen wir es, wir hatten es vorhin mit Instagram diskutiert, wie gut schaffen wir es wirklich für in diesem speziellen Fall, aber du hast ja gesagt Wunschkonzert, also für Mode inspirative Formate zu schaffen, uns da gegenseitig besser zu unterstützen noch und da gemeinschaftlich Tests zu fahren und Content zu kreieren und da verbesserte Prozesse aufzubauen. Das wären so die Dinge, die ich nach vorne gerne mit euch zusammen machen würde.
Vielen Dank für diesen Input. Wir sind ja dafür da, diese Informationen dann auch mit den Product Teams gemeinsam zu diskutieren und die Inspiration auch reinzutragen in die Organisation. Von daher ist das immer sehr interessant und spannend, so aus dem echten Leben durch unsere Partner die Anforderungen oder die Needs zu verstehen. Lieber Markus, ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich danke dir für die anamose Einladung und für den tollen Austausch. Und ja, war klasse.
Ja, vielen Dank, Jim.
Cool. Und für euch, liebe Zuhörer, wichtiger Hinweis. Ab sofort kommt sowohl der Facebook Marketing Talk, den ich ja führe, aber auch die Facebook Marketing Expertengespräche immer dienstags. So, das heißt nicht mehr der Freitag, sondern immer Dienstag. Und dementsprechend haben wir das nächste Gespräch von Kollegen Tore am nächsten Dienstag bei dem Marketing Experten. Und er hat mit Unilever und dem gleich zwei Kunden zu Gast, die mit ihm das Thema Collaborative Ads beleuchten. Also ein neues Ad-Format, wo Industriepartner und Handel zusammen kooperieren. Ganz spannendes Thema. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann könnt ihr natürlich auch fb.me/Facebook Marketing besuchen. Und da sind natürlich alle Podcast-Episoden und auch Webinare enthalten. Und dort könnt ihr euch auch entsprechend zum Newsletter anmelden und bleibt dann immer up to date. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.